Lasst uns Platz nehmen. Jesus, du bist ein wunderbarer Freund. Auf dich kann man verlassen. Du hilfst uns, du heilst uns, du begleitest uns, du schützt uns, du trägst uns. Was für ein Freund ist Jesus? Der ist immer bei uns. Wir müssen seinen Namen nur anrufen und er ist da, schneller als der Blitz. Halleluja. Mein Thema heute ist, Gott sorgt für dein Recht in dieser ungerechten Welt. Er sorgt für dein Recht in dieser Zeit, in dieser Welt, in der du lebst. Er ist für dich da und ist Gott für dich. Wer und was kann gegen dich sein? Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Morgen wird das Thema sein, wie innere Verletzungen heilen. Am Sonntag werde ich über das Beste sprechen. Gott will das Beste für dich, für mich, für uns, für die Welt, für die Menschheit. Gott ist sehr an uns interessiert. So, und dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Am kommenden Mittwoch werden wir das Thema Beten behandeln. Wie betet man am besten? Was ist das beste Gebet? Vater unser oder irgendein anderes Gebet? Wie soll ich mit Gott sprechen? So, darüber werden wir uns mit unterhalten. Du kannst auch die Predigten, die vorher schon waren, gehalten worden sind, hier im Haus nachhören. Wie wird man reich gesegnet? Heilung der Persönlichkeit und Gott steht bei dir. Das sind Themen, die hier gehalten worden sind und viele Menschen hören das im Internet. Gott sei Dank. Ich bin froh, ich predige nicht hier in dieser Versammlung, sondern wir haben das nachgerechnet, diese Tage, wie und wo die ganzen Anrufe herkamen oder die ganzen Klicks im Internet. Und ich war erstaunt, dass pro Tag fast 700 Leute unsere Predigten anklicken und hören bis zwischen 700 und 1000. Das ist fast jeden Tag, manchmal mehr, wenn es besondere Themen sind, die die Leute interessieren. Aber hier geht es uns heute ums Recht. Gott ist einer, der uns Recht schafft. Unsere Welt ist voller Ungerechtigkeit. Ich möchte zuerst einmal das Thema aufreißen. Was ist ungerecht? Du sagst ja, bei mir passiert nichts. Doch, Mieterhöhung, Steuererhöhung, Inflation, alles wird teurer. Denn ja, die Mieten werden teurer, alles wird teurer. Und das Recht ist in dieser Welt ausgewandert. So viel Unrecht beginnt schon mit der Ausbeutung der dritten Welt an Rohstoffen. Und was bei uns auch alles passiert an Ausbeutung. Manche Leute müssen sogar 2, 3 Arbeitsstellen angehen, damit sie ihre Familie durchbringen können. Du wirst nicht glauben, wie viel Unrecht und wie viel Leid in dieser Welt ist. Und wie viel Leid unser Smartphone verursacht. Du sagst Smartphone? Nein, das kostet nicht viel Geld. Ich bezahle meine Gebühr, aber ein Smartphone, wie viel Leid, wie viel Tränen, wie viel Blut da drin steckt. Ich denke nur an das Ganze, an die ganzen Rohstoffe, was in einem Smartphone verarbeitet sind. Kupfer, Gold und Tantal oder ja, das aus Goldtan gewonnen wird. Das wird abgebaut und zwar in China vor allem oder in Kongo. Und das müssen Kinder abbauen, weil es so schwer abzubauen ist. Die Goldminen in Brasilien vergiften ganze Flüsse und die Menschen leiden unter Arsen und vieles andere mehr. Oder ich denke an die Kupferminen in Peru, die für unser Smartphone nötig sind. Da werden ganze Dorfgemeinschaften zwangsumgesiedelt. Aus diesen Rohstoffen werden dann Leiterplatten, SIM-Karten und Kondensatoren hergestellt. Und das alles nur, damit wir schön miteinander telefonieren können, uns erhalten können. Ich bin begeistert über diese Geräte. Aber wie viel Blut und wie viel Tränen hier drin stecken. Wenn ich dran denke, um diese ganzen Rohstoffe abzubauen, da werden Arbeiter in China, die müssen manchmal bis zu 180 Stunden, Überstunden schaffen, unterbezahlt, für Apfel und Ei arbeiten die, damit wir im Luxus leben können. Und wenn sie Fehler machen, wird es dann abgezogen vom Lohn. Und die Wertschöpfung ist oft, da leiden die Schwächsten darunter, das schreit zum Himmel, verstehst du? Wir sehen das nicht, das ist zu weit weg, aber trotzdem Ungerechtigkeit in dieser Welt. Das Blut schreit zum Himmel, Menschen werden versklavt, das merkt keiner mehr. Und weil es so weit weg ist, zwischen Recht und Unrecht können wir bald gar nicht mehr unterscheiden, was ist Recht und was ist Unrecht, was ist richtig, was ist falsch. Die Ungerechtigkeit nimmt überhand, die Willkür regiert. Millionen Menschen stehen, leben im Schatten des Lebens. Verstehst du, sie haben nichts, sie kämpfen um die Existenz. Wenn die dran denken, die in den Slums, in der Welt, und die Slums werden immer größer. Arme werden entrechtet, unterdrückt und ausgebeutet, wie von einer Unverschämtheit, was die Armen leiden müssen. Rechtsbeugung ist heute normal. Du sagst ja, wir leben in einem Rechtsstaat. Aber wenn du Recht haben willst, dann musst du gleich vor das Gericht gehen und gleich klagen. Du bekommst nicht sofort Recht. Und Prozesse kosten Geld und Nerven. Und dann sagt Gott, und ich will dir Recht verschaffen. Und ich finde, toll, aber wie macht er das? Wie verschafft Gott Recht? Verstehst du, den Elenden, den Mühseligen und Beladenen? In meiner Bibel heißt es, Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Und Gott sagt, ich verschaffe dir Recht. Du musst in dieser Welt zuerst mal so Recht leben, du musst zu uns zurechtkommen, du musst sehen, die Dinge sind so, wie sie sind, du kannst die Dinge nicht verändern, du bist kein Revoluzzer, dass du gleich auf die Barrikaden gehst und sagst, ich verändere die Welt. Nein, die Welt hat sich so entwickelt. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Das ist Fakt. Und du wirst, und jetzt komme ich ein bisschen so ins Politische, du wirst von unseren Politikern entmündigt, ausgebeutet und ausgenutzt und betrogen und du sagst, wo bitte? Ach, du siehst, wir haben unseren Bundestag. Aber die erhöhen als erste Amtshandlung ihre Diäten. Verstehst du? Und wann hast du zum letzten Mal Gehaltserhöhung bekommen? Oder verstehst du, viele Leute haben Jahre ja keine Gehaltserhöhung bekommen. Sag mir, wo hast du Recht? Wo kannst du Recht bekommen? Wo kannst du dich rechtfertigen? Und dann gehe ich weiter. Ich denke an die Priester, an die Pastoren oder vor allem Priester, die Stellvertreter Gottes hier, die sich da so aufspielen und sagen, du kannst nicht beten. Wir brauchen beten für dich und so weiter. Diese ganze Priesterschaft, du hast kein Recht, mit Gott zu reden oder Gott zu befragen, was eigentlich original wäre und richtig wäre. Das alles machen schon die Herren, verstehst du? Wir beten für euch. Schon, das ist eine Entmündigung der Menschen. Und sie kontrollieren die Seelen. Du musst beichten gehen und vieles mehr, was so im Mittelalter alles gewesen ist in der katholischen Kirche. Das ganze System dieser Welt ist korrupt. Und wahre Kinder Gottes trauern über den Zustand dieser Welt. Herr, wie lange noch? Wann rächst du dich an unserem Blut? Steht es hier in der Offenbarung als Siegel. Das Blut der Märtyrer. Die ganze Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und dann denke ich noch weiter, die ganzen Scheinheiligen, die frommen Religiösen, sie machen noch mit, sie schweigen zu der Ungerechtigkeit, da wird einfach geduldet, alles geschluckt. Die Bibel sagt, das Salz ist dumm geworden, das ist zu nichts mehr nütze. Es klingt sehr fromm, was wir alles so um uns herum sehen. Ja, Einheit, Brüderlichkeit und Humanismus, aber wenn du genau hinguckst hinter der Fassade, da stinkt es. Da stinkt es uns halt. Zum Himmel hoch. Wahre Christen können sich über die Gerechtigkeit gar nicht glücklich sein, was wir hier in dieser Welt haben. Da ist so viel Ungerechtes, so viel Leid. Und wir können dem nicht zustimmen und sagen, das ist schon alles in Ordnung. Nein, Herr, räche dich über all die Dinge. Im Psalm 35, Vers 15 sagt David, sie aber freuen sich über meinen Schaden, mein Unglück. Da gibt es so viel Schaden vor, verstehst du? Dir passiert etwas Negatives und die Leute reiben sich die Hände. In Psalm 35, Vers 13 sagt Paulus, ich war krank und zog mir Sack an und streue mir Asche auf den Kopf. Ich fastete und so weiter, betete von ganzem Herzen. Ich ging traurig umher. Ich war traurig wie eine, der um seine Mutter trauert. So, wahre Kinder Gottes tragen Leid und eine der Segpreisungen ist, die da Leid tragen, die werden getröstet. Wir tragen Leid. Wir sind betroffen. Dann, wenn du Leid trägst, ich denke nur an Hiob, dieser Mann gefällt mir, denn er ist so ein Bild für uns Menschen in einer ungerechten Welt. Du leidest und dann kommen Leute noch und sagen, du glaubst nicht richtig, du vertraust nicht Gott, du lebst nicht richtig, du bist nicht gottesfürchtig. Dass sogar der Herr selber sagt, hast du meinen Hiob gesehen, mein Knecht, wie er mir dient, so gottesfürchtig, der mich liebt von ganzem Herzen, ja, da kann dir gut dienen, wenn du ihn segnest. Verstehst du, die beneiden dich dann noch ungerecht. Verstehst du, du hast etwas erreicht und dann hast du gleich Neider um dich herum. Die gönnen dir das nicht, dein Glück. Und dann, wenn Gott ein gerechter Gott ist, warum lässt er das alles zu? Kriegst du dann die Argumente zu hören? Trauern, leiden, klagen und so weiter. Das ist unsere Welt. Kinder Gottes trauern über die Ungerechtigkeit, über das Elend, was sie mit ihren Augen sehen, erleben. Sie gehen nicht einfach wie der Priester und der Levit vorbei. Sie sehen diese Not. Der liegt in seinem Blut, ist ausgeraubt. Menschen werden ausgenutzt. in die Pfanne gehauen und dann bleiben sie unter den Räubern liegen in einer ausgeraubten Welt. Die Ewigkeit wird es einmal offenbaren, wo die ganzen Räuber waren und was es alles war. Und diese ganze Ungerechtigkeit. Und Gott sagt, ich will Recht schaffen. Die, die zu Gott beten, meinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu mir rufen, ich will Recht schaffen. Und um dieses Recht möchte ich heute ein paar Gedanken machen. Die Ewigkeit wird alles wieder richtig stellen. Du sagst ja, das ist eine billige Sache, das ist Trostpflaster. Weißt du, in dieser Welt gibt es kaum Gerechte. Als der Engel zu Abraham kam, dann sagte er, ich gehe nach Sodom und Sodom zu vernichten. Aber Gott, das kannst du ja nicht machen. Dann 50 Gerechte, wenn 50 Gerechte in der Stadt sind, du wirst doch die Stadt nicht vernichten. Und du gehst weiter. Und da waren es nicht einmal 5. Nicht einmal 5. 5 Gerechte. Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Wenn ich dann denke, die Armen werden immer ärmer. Und wir werden Arme immer bei uns haben, heißt sogar in der Bibel einmal. Heute geht es um die Wirtschaft, und nicht mehr um den Bürger. Wenn ich so am Reichstag bin und ich wohne dort zeitlang in der Nähe, konnte ich jeden Tag mal angucken, da steht es, dem deutschen Volk. Dem deutschen Volk wurde dieses Haus gebaut. Dieses Haus gewidmet, dem deutschen Volk. Und dieser Satz ist nicht mehr zeitgemäß. Die sollen das ruhig abschaffen, dem deutschen Volk. Es müsste heißen, der deutschen Wirtschaft, den deutschen Banken, aber nicht mehr dem deutschen Volk. Und es geht gar nicht mehr um die Deutschen. Und, verstehst du? Es geht um alle mögliche Welt, um die Ausländer, Flüchtlinge. In den ganzen Debatten, wenn Wirtschaft erwähnt wird, das Wort Wirtschaft erwähnt wird, dann wird es 30 Mal Wirtschaft erwähnt oder nur ein einziges Mal Bürger, dem deutschen Volke. Dem deutschen Volke. Viele Entscheidungen werden dort nachts getroffen, wo die Bürger schlafen und gar nicht mitkriegen, genau. Erst wenn sie dann, wenn vollendete Tatsachen da sind, dem deutschen Volk. Das geht längst nicht mehr. Und dort geht es nicht mehr um den deutschen Bürger, um dich und mich. Dort geht es um die Moslems, um Europa, um Mischmasch, dem deutschen Volk. Dieses Haus vertritt nicht mehr die Interessen des deutschen Volkes, nur nebenbei. Ungerechtigkeit. Das Land wird von Menschen regiert, die eigentlich uns zur Schlachtbank führen. Und wir wählen sie noch, unsere Metzger. Deutsche Bürger werden schon lange nicht mehr dort vertreten. Dort werden Werte aufgeweicht, göttliche Ordnungen preisgegeben. Dort wird das Volk ruiniert, dem Antichristen den Weg freigemacht. Ich werde nie vergessen, da ist gerade die Mauer gefallen und ich hatte einen Bruder aus Rumänien, einen Pastor, ja, der hat fast 70 Bücher geschrieben, also wirklich eine geistliche Person. Wirklich ein Prophet Gottes, der stand da und dann fängt er an, vor dem Reichstag zu weinen. Und sagt, Bruder, was ist los? Dann fängt er an zu weinen und sagt, weißt du, von diesem Haus wird noch einmal ein Fluch ausgehen. Von diesem Haus. Das konnte ich damals mir gar nicht groß vorstellen, aber wenn ich heute die ganze Politik sehe, was dort gemacht wird und ausgebrüht wird, das Volk wird an den Antichristen ausgeliefert, regelrecht, durch die Gesetze. Wir merken das nicht alle so friedlich. Weißt du, Friede, Friede. Kein Wunder, dass die Liebe erkaltet. Die Liebe sagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird erkalten. Weißt du, dass die Ungerechtigkeit überwiegt. Auch in den Kirchen erleben wir die Aufweichung des christlichen Glaubens. Das Evangelium ist nicht mehr Evangelium. Wort Gottes ist nicht mehr Wort Gottes. Gottes Heiligkeit wird mit Füßen getreten und ich denke, Ehe für alle und vieles andere mehr. Seine Ordnungen werden verworfen, wir erleben diese Gesetzlosigkeit und Gesetzlosigkeit ist, wir haben eine Grundordnung von Gott her. Grundordnung, die Ehe, die Familie, das Volk. Da ist nichts mehr von dieser göttlichen Liebe, von der nächsten Liebe. Die wahre Liebe ist nicht eine Allerweltsliebe. Weißt du, Gott wird eigentlich eine Affenliebe propagiert. Die Vermischung von Religionen, diese Weltverbrüderungstheorien und die Weltverbrüderungsliebe. In der Bibel heißt in Römer 13, Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Ja, da passiert nichts Revolutionäres, dass man enteignet an Ort und Stelle, aber du wirst mehr und mehr unterdrückt. aber die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und in 1. Johannes 5, Vers 3, da heißt es, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind eigentlich nicht schwer. Die sind ganz natürlich, ganz praktisch. Lieblosigkeit nimmt zu, Ungerechtigkeit nimmt überhand und wuchert wie das Unkraut. Was ist Lieblosigkeit? Lass uns mal drüber nachdenken. Es ist, sich in fremde Angelegenheiten einzumischen. Das ist Lieblosigkeit. Andere Leute kontrollieren wollen. Andere Leute bedrängen, bestürmen, in das Leben anderer Leute einzudringen. Er sagt, aber wo passiert das? Der Staat drängt sich in unsere Angelegenheit ein, spioniert uns aus bis zum letzten Winkel. Die hören alles mit, was du telefonierst, schnüffelt in deine Privatsphäre, bevormundet die Menschen. Lieblosigkeit, was ist Lieblosigkeit? Andere werden heruntergeputzt, werden beleidigt, diskriminiert, um selber gut rauszukommen. Lieblosigkeit ist, über andere herzuziehen, andere zu kränken, über andere negativ zu reden, andere zu verdammen und zu verdrängen, wenn möglich. Und du siehst diese Ungerechtigkeit. Man verkauft Panzer und Raketen in die Türkei, den Kurden, und jetzt bekämpfen sie sich gegenseitig. Und dann holt man aus Syrien die Flüchtlinge, die man dort, denen man zuerst mal die Waffen runtergeliefert hat, damit sie sich bekriegen. Du siehst also, wie die Welt ist. Egoismus, Materialismus, nur Geld verdienen, dem deutschen Volk, nein, den Großbanken, der Weltwirtschaft ist dieses Haus geweiht. Die Politiker haben nicht dem deutschen Volk geholfen, sondern den Banken, als die Eurokrise war. Den Banken, nicht dem deutschen Volk, nicht den Menschen. Und das Schlimmste, da werden Abkommen gemacht, die total undemokratisch zustande kommen, hinter verschlossenen Türen, da werden Verträge ausgehandelt mit Unternehmern, aber nicht mit dem Volk, mit Menschen. Da wird nicht drüber diskutiert. Ich denke an die Energiewende und wir zahlen jetzt mehr Strom. Wo kommt der Strom? Aus dem Wind oder aus dem Wasser? Wo kommt der Strom? Und ich sage, es wird gar nicht mehr lange dauern. Wir werden Sonnensteuer bezahlen oder wir werden Luftsteuer bezahlen, Windsteuer, denn das muss alles finanziert werden, diese ganzen Kraftwerke, die jetzt durch die Energiewende zustande kommen. Wo sind die ganzen Persönlichkeitsrechte der gläserne Bürger? Ich denke nur an so viele Dinge. Wo ist unser Recht? Und Gott sagt, ich will dir Recht verschaffen. Wir müssen jetzt nochmal Geduld haben. Wir müssen zuerst mal Unrecht erleiden. Das gehört dazu. Und es wird noch viel schlimmer. Weißt du, das Recht auf Selbstentfaltung, das sind laute Gesetze, du kannst gar nicht mehr dich selbst entfalten, selbst wenn du es möchtest. Freie Selbstentfaltung, aber das wird im Grundgesetz garantiert. Steht noch auf dem Papier. Gleichheit vor dem Gesetz. Aber wenn es zum Gericht geht, der Reiche kann sich freikaufen. Oder hat irgendjemand so einen Onkel oder Verwandten irgendwo, der ihm da raushilft. Recht auf Information. Aber uns wird serviert, das, was wir hören sollen. Recht. Wo ist das Brief- und Firmengeheimnis? Recht auf Schutz. Wir leben schlimmer als die Leute in der DDR damals. Damals hat man noch mitgehört, wenn du das gehört hast, knackt im Telefon, wenn du telefoniert hast. Wir leben in einem Unrechtsstaat. Ob du das glaubst oder nicht, kann es böse sein auf mich, wenn ich das sage, aber so ist es. Und wir merken es nicht mehr. Wir merken es nicht mehr, dass wir in einem Unrechtsstaat leben, dass es gar nicht gerecht zugeht. Weißt du, wie es uns geht? Mit dem Frosch im Kochtopf. Sie springt ins Wasser rein und er freut sich, er ist hier jetzt im Wasser und das Wasser wird langsam aufgedreht und weit, heißer, heißer, heißer. Und am Schluss wird er vernascht. Und so geht es uns. Wir merken nicht mehr. Wir springen nicht mehr aus dem Kochtopf raus. Versuchen gar nicht zu fliehen. Wohin sollen wir auch fliehen? Das Leben ist eine ganz komplizierte Angelegenheit geworden in dieser Welt. Wenn du da nicht ein bisschen clever bist und ein bisschen schlitzohrig bist und ein bisschen cool bist, kommst du gar nicht durch. Und vieles, was Jesus damals gepredigt hat, gilt heute für uns. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug und ohne falsch. Verstehst du? Wir müssen jetzt lernen, in dieser Welt zurechtzukommen. Wie auch immer.
Du brauchst Gott und den Heiligen Geist, damit du die Wahrheit erkennst, damit du rechtzeitig aus dem Kochtopf springst, bevor man dich kocht. Und hör auf die Predigten hier. Und wenn du diese Predigt gehört hast, ja, ist das wirklich wahr? Prüfe, ist das wirklich wahr? Und dann triff selbst deine eigene Entscheidung und mach was draus. Gott muss uns die Augen öffnen. Wir sind in einer Welt. In der Welt habt ihr Angst. In der Welt sind die Welt ist voller Gefahren. Und nur Gott kann uns helfen, mit diesen ganzen Ungerechtigkeiten fertig zu werden, zu erkennen zuerst einmal und dann sie durchzumogeln. So recht und schlecht. Und nicht nur zu all diesen Ereignissen schweigend, weißt du, nur aus Liebe und Toleranz. Und eines Tages holt dich niemand mehr ab. Martin Niemöller hat gesagt, dass die Juden abgeholt wurden, habe ich geschwiegen als Pfarrer. Ich bin ja kein Jude. Als die Kommunisten abgeholt worden sind, habe ich geschwiegen. Ich bin ja kein Kommunist. Als die Sozialisten abgeholt wurden, habe ich geschwiegen. Ich bin ja kein Sozialist. Und als sie mich abholten, war niemand mehr da, der protestiert hätte und aufgestanden wäre und dagegen was gesagt und der gemacht hätte. So, wir sollen lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Wir sind ab und zu mal so ein Chorus, lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Und das ist gegen den Zeitgeist leben. Nicht dich treiben lassen. Und jetzt kommt ein Punkt, das du vielleicht nicht ganz verstehst, aber hör mir gut zu. Ich möchte sagen, der zivile Ungehorsam ist so wichtig. Du musst nicht alles machen, was man dir diktiert. Du musst wählerisch werden, kritisch werden, hör nicht auf alles. Und das ist, Gott verschafft dir Recht, aber du musst mitarbeiten und mitgehen und mitmachen. Glaub nicht alles, was man dir erzählt. Sei kritisch. Prüfe alles. Verhält es sich so? Ist es so? Und renn nicht überall hin, wo man dich einladet. Was glaubst du, wenn ich überall hingehen würde, wo man mich einladet, ich werde würde, der erzählt so, der macht es so und der das, das, und dann komme ich mir ganz klein vor, und dann versucht man sich zu vergleichen mit anderen, und du schneidest immer negativ ab, wenn du dich mit anderen vergleichst. Ich weiß nicht, wann du woanders hingehst, als erstes, wenn du kommst, die ersten 3 Wochen, da streichelt man, küsst man dich ab und schleimt, und was weiß ich, macht ganz lieb und nett, und dann merkst du, die kochen auch mit Wasser. Lebe für dich und die Deinen, was es auch immer ist. Jesus sagt, seid klug. Und Klugheit ist etwas, was man nicht lernen kann. Das muss einem gegeben werden, dass man klug ist, dass man abwägt, dass man sich Gedanken macht und seid ohne falsch. Wir müssen ehrlich sein. Und zwar ehrlich zu uns selbst zuerst einmal. So, heute ist so ganz wichtig, es ist sehr wichtig, dass wir nicht mehr wie Schafe oder die Wölfe rennen, sondern dass wir auch den Wölfen widerstehen und widersprechen und uns nicht fangen lassen und fressen lassen. Einfach widersteht fest im Glauben. Wäre von diesem Weltsystem nicht abhängig, lerne auch ohne dem zu leben, ohne Fernsehen mal, ohne Computer, ohne der Technik. Stell dir mal vor, wir haben keinen Strom. Was machen wir dann? Da geht die Kasse nicht mehr, dann geht der Aufzug nicht mehr, dann geht die Rolltreppe nicht mehr, dann geht Spülklosett nicht mehr, dann geht gar nichts mehr. Und dann essen wir kalt, weil wir abhängig geworden sind. Lass dich von Gott herausführen aus deinem Sodom und deinem Gomorra und dieses ganzen Irrenhaus aus der Babel geht aus von ihr, sagt Gott zu den Kindern Gottes in Israel, in Babel, geht aus von diesem Irrenhaus, damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden. Weißt du, mir ist so groß geworden vor Jahren, ich kann nicht überall Mitglied sein. Ich kann nicht überall mitmachen, in jedem Verein und jedem Club. Und vor allem, viele Vereine sind antichristlich fixiert. Ich denke nur, viele Kirchen sind voll von New Age-Esoterik. Du sagst, ja bitte. Doch, du kannst nicht dort Mitglied sein, wo man das Wort Gottes mit Füßen tritt. Und mitgehangen, mitgefangen. Also wenn du dort eingeschriebenes Mitglied bist, ja, da wo es nicht nur ums Evangelium geht, sondern nur um das Geld, um Macht, um Größe, geht aus von dir, mein Volk, heißt es in der Bibel. Weißt du, viele
machen überall mit, weil sie gut vor der Welt dastehen wollen. Ich bin anerkannt. Ich bin einer Dachorganisation, unter einer Dachorganisation. Ich habe Ansehen bei den Menschen. Und das ist, Gott verschafft Recht. Gott gibt Recht. Gott sagt, ja, geh deinen Weg geradeaus. Kümmere dich nicht um die Menschen links und rechts, was die machen. Du musst mir gefallen und nicht den Menschen. So wie Johannes der Täufer. Der stand am Jordan mit seinem Kamelmanteln und diente Gott. Und egal, wer ihm zuhörte, wer dabei war, einmal kam sogar Jesus vorbei. In Johannes Kapitel 5, Vers 41 sagt der Herr Jesus, man kann Gott nicht dienen, wenn man von den Menschen Ehre nimmt und Ehre bei den Menschen sucht und auch den Menschen gefallen möchte. Ihr könnt nicht Gott dienen, wenn ihr die Ehre von den Menschen nimmt. Johannes 12, Vers 43. Die Ungerechtigkeit ist groß. Und die Ungerechtigkeit ist so groß, man fängt die kleinen Diebe und die großen lässt man laufen. Die kleinen Diebe fängt man, die großen lässt man laufen, die können sich freikaufen oder haben eine Beziehung. Betrüger, die streichen fette Bohne ein, Betrogene werden verspottet, ja, die sind selber schuld, hätten sie aufpassen müssen. Ungerechtigkeit. Wenn du die Wahrheit irgendwo sagst, dann bist du gleich Geheimnisverräter, wird gleich wie Terrorist gesucht und behandelt. Aber da gibt es Leute, die Kriege treiben, gewissenlos sind und so weiter, Waffen verkaufen, die werden gelobt und verdienen gutes Geld. Nur Ungerechtigkeit, dieses Ungleiche, diese Widersprüche. Und wir müssen das verkraften. Wir sind in dieser Welt. Wir sind nicht im Himmel. Noch nicht. Und wir müssen mit diesen Dingen fertig werden. Wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und wissen, Gott wird mir helfen. Gott wird mir beistehen. Weißt du, du musst eigentlich zu deiner Erkenntnis, zu deiner Überzeugung stehen. Und das, was normal ist, das vertreten. Du musst nicht super geistlich sein. Der Herr hat es mir offenbart. Der Heilige Geist hat mir gezeigt. Nein, sei ganz vernünftig. Wer heute für den ganz normalen Erhalt der Familie votiert, wie die Schöpfung es vorgegeben hat, nun mal biologisch, praktisch, verstehst du, wie Mann und Frau, da heißt es gleich ja, heutzutage, du bist gleich homophob oder intolerant und bist gleich, ja, verstehst die Menschheit nicht und liebst du nicht die Menschen. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Und all das wird jetzt ausgehöhlt. Diese Welt ist pervers geworden. Jede Orientierung ging verloren. Sogar die sexuelle Orientierung. Und man muss sich noch entschuldigen. Ich bin ein Deutscher. Oder ein anderer muss sich entschuldigen. Ich bin ein Amerikaner, ein Europäer oder was auch immer. Die ganze Schöpfung leidet und sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. So steht es in der Bibel. Weil sie stöhnt unter der Last der Menschheit. Es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Jetzt wächst eine Generation ran. Weißt du, es gibt Frauenquoten, die Frau arbeitet. Ich habe nichts dagegen, wenn die Frau arbeitet. Aber dann versucht man, die Kinder abzuschieben. Was weiß ich, Kindergarten oder andere Leute. Und was die Kinder brauchen, ist die Mutter. Die Mutter. Und die Mamsel meint, ich muss Karriere machen, ich muss Geld verdienen und so weiter. Aber schau, deine Mutter oder deine Urmutter, deine Oma, wie war es bei denen? Sie haben es geschafft. Oder hat nur der Mann wahrscheinlich nur gearbeitet, der Vater. Auch in den christlichen Kirchen wird längst angepasst an falsche Toleranz. Dort wird gepredigt. Weißt du, dort wird nicht mit dem Missionsauftrag Jesu verkündigt. Humanismus, die Flüchtlinge. Du darfst heutzutage nicht mehr oder die Juden missionieren oder die Moslems missionieren. Der Auftrag Jesu Christi zuletzt war, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu. Und alles andere ist Unrecht. Und was sagt Jesus? Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und ich habe eines festgestellt, und überall, wo das Evangelium gepredigt wird, kommen die Leute aus dem Asozialen raus, kommen höher, entwickeln sich besser, halten ihr Geld zusammen, halten ihre Familie zusammen, ihre Beziehungen. Und das Evangelium ist eine gute Botschaft. Und wir sollten anfangen als Christen, das ist Recht schaffen, zu leben.
Rechtschaffen zu leben, so wie Gott es will. Denn wir müssen das Beispiel geben, nicht von anderen Leuten erwarten. Aber die Kirchen biedern sich fremden Religionen an. Verstehst du? Dem Islam, dem Judentum oder was auch immer ist, da biedert man sich an. Dem Heidentum. Wir sollen alle Menschen lieben und alle Menschen sind vor Gott gleich. Aber sich anbiedern und das übernehmen, ach, das sind meine Brüder. Jesus sagt, wer ist mein Bruder, wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater, die den Willen Gottes tun? Es ist sehr gut, dass wir Menschen helfen und Menschen dienen, aber zuerst mal an unseren Glaubensgenossen. Und das Dienen, den Armen helfen, ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste von im Sinne Jesu Christi ist Evangelium predigen. Jesus sagt, Arme habt ihr immer bei euch und ihr werdet immer haben. Und die werden immer kommen. Und die werden immer an unserer Tür anklopfen. Aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Wir sollten also Jesus dienen. Recht schaffen. Und Gott will uns Recht schaffen und unser Recht verhelfen. Zuerst muss Jesus an erster Stelle in unserem Leben stehen. Und dann geht es weiter. Menschen werden hier betrogen. Und die sagen frei weg, sie sind betrogen. Um ihre Seligkeit werden sie gebracht. Um ihre Ewigkeit. Denn der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Der Mensch lebt nicht nur vom Materialismus. Der Mensch braucht viel mehr. Die Menschen werden um ihre Ewigkeit betrogen, Armen helfen. Nein. Stell dir mal vor, wir sind in der Ewigkeit. Und das ist unumkehrbar. Du kannst nichts mehr rückgängig machen. Und das kann für jeden Einzelnen ganz schnell gehen. Plötzlich unerwartet. Ein Unfall, ein Schlaganfall, ein Gewaltanschlag irgendwo. Eine Katastrophe. Es geht schneller, als man denkt. Und was ist dann? Haben wir unser Haus bestellt? Ich meine nicht, dass wir unsere Beerdigung geplant haben. Das ist nicht das Wichtigste. Aber was passiert mit der Seele? Heute Nacht hat Jesus dem reichen Mann gesagt, wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Es geht um unser Recht. Du hast ein Recht, die Wahrheit zu erfahren. Was es auch immer ist. Lass dich von den Betrüger, diesen Materialisten, dem Volk um dich herum, dich nicht betrügen. Du bist den Mächtigen völlig ausgeliefert und nur noch eine Nummer für sie. Wenn du deine Pflicht getan hast, du kannst nicht mehr sagen, der Mose, sondern der Pharao hat seine Pflicht getan und du kannst gehen. Verstehst? Der Mensch ist nur noch eine Nummer heutzutage. Dieses Leben geht einmal vorbei und wir müssen alle vor Gott stehen. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. Jeder muss vor Gott für sich selbst stehen. Er kann kein Vater, keine Mutter, kein Priester, kein Rechtsanwalt, niemand mitnehmen. Niemand. Und das ist unsere Bestimmung. Und was dann? Du stehst vor Gott und alle müssen sterben. Der Pharao, der Kaiser, der Knecht, wer auch immer ist, der Straßenfeger. Und wenn du in der Ewigkeit bist, jetzt hör mir gut zu, da gibt es keinen Rechtsanwalt dort. Keinen. Und dort gibt es auch keinen Priester. Auch Jesus Christus ist nicht dort. Jesus Christus ist hier für uns, für die Erde, der hohen Priester. Von hier aus vertritt uns vor Gott. Aber drüben ist er König und Richter. Und wir werden vor dem Herrn stehen. Und wenn du Jesus nicht kennst, wirst du schockiert sein. Und du musst dich dort selbst verteidigen. So wie Paulus schreibt an Timotheus, niemand stand mir bei. Ich muss mich selbst verteidigen. Gott stand mir bei. Du brauchst den Beistand Gottes hier auf dieser Erde, dass du dich selbst verteidigen kannst, die richtigen Worte hast. In meiner Bibel heißt es einmal, wir werden vor Gott stehen und wir werden auf 1000 Fragen keine Antwort wissen. Auf 1000 Fragen. Wie war das? Wie war das? Was war da? Was hast du da gemacht? Dort kannst du niemand mehr um Hilfe rufen. Maria, Josef, hilf mir. Es sei denn, du kennst Jesus. Und du kannst dich auf Jesus berufen, auf sein Erlösungswerk. Jesus ist dort bekannt, verstehst du? Und Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, und zwar hier unten, heute, jetzt, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wir werden in der Ewigkeit stehen, da werden wir keinen Priester und keinen hohen Priester haben. Wir singen in einem Lied. Ich kenne meinen Heiland so gut und ich werde dort kein Fremdling sein, weil ich Jesus hier schon so gut kenne, aus dem FF. Ich höre seine Stimme und ich weiß, ich gehöre ihm und mir wird nichts Negatives passieren. Denn guten Menschen wird nichts Negatives passieren. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Wenn du hier gut gelebt hast, das ist natürlich hier missbraucht, ausgenutzt, was auch immer ist, als guter Mensch, als Gutgläubiger, wirst du hier, ja, als Dackel benutzt, als Fußabstreifer für alle. Aber das Gute kommt drüben zur Geltung. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Wenn du Jesus kennst, wirst du auch einige seiner Jünger noch kennen. Und das ist diese göttliche himmlische Lobby. Ach, ich kenne den Petrus. Oder ich kenne den und ich kenne den. Weißt du? Und wir werden einige Freunde kennenlernen, die wir hier unten gekannt haben, unsere Lieben, die auch mit Jesus gelebt haben. Im Hebräer 11 heißt es, wir haben eine Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Wenn du in einer Gemeinde bist, mit Christen zusammengelebt hast und Christen, ja, mit Christen zusammen kommuniziert hast, zusammen gebetet hast, das Abendmahl miteinander gefeiert hast, da haben wir Gemeinschaft. Ja, ich kenne dich. Bist du nicht aus Berlin? Bist du nicht da in der Ollenhauer Straße 15 zum Gottesdienst gekommen? Ich habe dich schon mal gesehen. Mir geht es oft so, ich kenne die Leute nicht mit Namen, aber ich habe sie gesehen. Ich bin denen mal begegnet und das ist schön uninteressant. Und es wird ein großes Treffen sein von unseren Lieben, die wir vielleicht zum Heiland geführt haben. Ach, du hast mich zu deinem Herrn Jesus geführt. Du hast für mich gebetet, dass ich ins Reich Gottes gekommen bin. Was glaubst du, was da passiert? Im Augenblick glauben wir auch manchmal, wie der Prophet Elia. Ich bin allein übrig geblieben. Ich bin allein, ich habe gekämpft, ich habe gerungen, ich habe allein alles machen müssen. Ich bin allein übrig geblieben. Und dann sagt der liebe Gott, komm, hör auf. Ich habe noch 7000 in diesem Volk dein Palästina, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Götzenbaal. 7000 eine Zahl für Gott, die nur Gott kennt. Ihr habt noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Und das wird eine große Sache sein. Du glaubst, ich bin allein. Und wir sind in dieser Welt allein. Wir verstecken uns am Bach, bei der Witwe oder sonst noch wohin. Aber der Tag X wird kommen, wo das alles offenbar wird. Und Gott verschafft denn sein Recht dort am Gnadenthron. Weißt du, wir denken, hier werde ich Recht bekommen. Hier werde ich anerkannt. Hier werde ich gelobt und gefördert und was weiß ich. Nein, vergiss es. Hier passiert gar nichts. Vielleicht passiert es mal. Aber das hast du Glück oder Pech gehabt. Beides miteinander. Weißt du, und das bringt dir auch nicht viel. Aber dort am Gnadenthron darf ich stehen, Herr, auf höheren Grund, diesem Felsengrund. Dort bringt er uns zu Ehren. Also diese Ehre bei Menschen bringt uns nicht viel. Diese Anerkennung. Toll, Pastor Maduris, vergiss das. Ich kann dir dafür nichts kaufen. Und es hilft mir auch nicht. Weißt du, die Leute, ich kenne ihn, verstehst du? Oder da habe ich nichts davon. Aber wenn ich im Himmel einmal bin bei Jesus, dann freut es mich, dass der Herr sagt, ich kenne dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Halleluja. So, jetzt ist es so wichtig, kennt dich Jesus. Wir dürfen also mit Kühnheit vor ihm treten, Hebräer 10, Vers 19, ohne Furcht und Hemmungen und ohne Angst und Komplexe. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Heiland kennt mich. Und deshalb hat der Herr Jesus gesagt, nicht, dass die Dämonen euch untertan sind und nicht, dass ihr das und das und das und das und jenes gemacht habt. Nein, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das ist, was uns Recht geben wird in der Ewigkeit einmal. Und Gott gab uns den Geist der Kühnheit. Was heißt das? Ich muss mich nicht fürchten, was jetzt kommt. Wenn du in Gott bist und mit Jesus Christus bist, musst du nicht Angst haben, dich vor dem Herrn zu stellen. Und ich habe keine Angst vor Gottes Gericht. Egal, was passiert. Ich weiß, es ist mein Zahltag. Ich werde vielleicht mal anhören müssen, was ich alles nicht gemacht habe. Was ich hätte machen können. Was ich hätte sein können. Aber dann werde ich sagen, guck mal, der da oben, der Herr Jesus Christus, mein Heiland, guck mal, was denn aus mir gemacht hat. Hat mir Gnade geschenkt. Grund seines Erbarmens und seiner Gnade bin ich hier. Und Jesus hat uns vollkommen gemacht. Dass nicht einmal ein Geruch des Feuers an uns zu riechen ist. Und kein Geruch des Todes. Und die Bibel sagt, ist jetzt jemand in Christus. Und das gilt nicht für hier. Es gilt für euch für hier. hier nehme ich das an, hier akzeptiere ich, hier glaube ich daran, aber das gilt für die Ewigkeit. Ist nichts mehr Verdammliches. Das gilt für drüben. Nicht für hier. Deshalb, ich fixiere mein Leben nicht für diese vergängliche Welt. Hier kriege ich kein Recht. Hier werde ich verdammt, verteufelt und verflucht. Ob das glaubst oder nicht. Aber es passiert. Die Leute reden über einen, ziehen einen durch Kakao und machen einen schlecht, verstehst du? Und was weiß ich, was sie alles erzählen. Das soll dich kalt lassen. Das soll dich einfach kalt lassen. Du weißt, wer du bist. Und die können nicht verhindern, dass du es sein, was Gott aus dir dann gemacht hat. Lob und Dank. Jesus hat uns vollkommen gemacht. Und sind die Sünden vergeben. Halleluja. Und die Vergebung der Sünden ist das Größte, was ein Mensch je erleben kann. Ein Geschenk. Das ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Aber du bist noch ein Sünder. Aber wenn ich dann vor Gott ankomme, dann plötzlich, ja, hast du die Vergebung der Sünden? Kannst du sagen, dass dir deine Sünden vergeben sind? Und du kannst dem Pförtner dort sagen, jawohl, ich weiß, meine Sünden sind vergeben. Und nicht, weil ich gebeichtet habe, nicht, weil ich da irgendwie was gut, wieder gut gemacht habe, nein, weil mir der Heilige Geist gesagt hat, du bist ein Kind Gottes. Du hast diese Gotteskindschaft. Und die werden, ja, Frieden haben. Ganz arg wichtig. Die Vergebung der Sünden reicht bis zur Bekehrung. Ich habe mich bekehrt, meine Sünden sind vergeben worden, aber jetzt nach der Bekehrung lebe ich aus der Gnade Gottes. Lebe ich ein heiliges Leben, hier fängt das meine Verantwortung an, hier fange ich an, der Heiligung nachzuleben und da wird Gott fragen, hast du das und das und das abgehakt und abgelegt? Nach der Bekehrung. Und Gott wird uns recht schaffen. Weißt du, er hat uns wiederhergestellt, wir stehen vor Gott, als wenn wir noch nie gesündigt hätten, noch nie eine Sünde gesehen hätten. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Aber nach der Bekehrung müssen wir selber weitermachen. Und da ist das, wie viele und die meisten versagen und durchfallen. Du denkst, das macht alles der Heiland. Nein, der hilft uns. Aber ich muss meinen Weg gehen. Hier fangen jetzt die guten Werke an. Hier geht es nicht mehr um den Glauben, sondern um die Auswirkung der Gnade. Und Gott wird Recht schaffen. Hast du das getan? Und Gott wird Recht schaffen, denen, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Die Geschichte von dieser bittenden Witwe, diesem ungerechten Richter. Du betest, du kämpfst, du versuchst, dein Optimales in deinem Leben zu verwirklichen. Nach der Bekehrung geht es um die Nachfolge, um das Leben im Geist, um die Liebe auszuüben, um Gehorsam, Glaubensgehorsam, um Jüngerschaft, um Wiederherstellung der Dinge, die noch nicht so sind, was noch fehlt. Und dann stehe ich doch noch unvollendet und unvollkommen vor dem Thron der Ewigkeit. Und was noch fehlt, wird er durch seinen Reichtum, seiner Gnade mir zufügen. Einfach draufladen, komm, geh weiter. Was auch jetzt hier passiert, nach der Bekehrung, vor der Bekehrung ist es zwecklos, innere Heilung, Seelsorge. Hier beginnt das Leben nach dem Gesetz Christi. Nach der Bekehrung, ich habe Ja zu Jesus gesagt und jetzt geht es weiter. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Ich bin noch nicht am Ziel, aber ich jage nach. Wer die Gnade erlebt hat, die Sündenvergebung empfangen hat, wer das alles bekommen hat, den können die Schreckensgespenster wie Tod, wie Alter, wie Krankheit nichts mehr anhaben. Tod rutscht mir den Puckel runter. Krankheit rutscht mir den Puckel runter. Alter rutscht mir den Puckel runter. Wir stehen über die Dinge. Wir sind erlöst von dem Fluch. Bei Gott haben alle Menschen die Unsterblichkeit. Und nicht nur die Götter und Könige und Pharaonen. Jeder Bürger, jeder Mensch, der über diese Erde geht, ob es ein Baby ist oder ein alter Opa und Oma, jeder hat eine unsterbliche Seele in sich. Und jeder, der an Gott glaubt, hat Unsterblichkeit. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben und gleich er stürbe. Und das ist das Gerechte. In dieser Welt ist so viel Ungerechtigkeit. Denk, der reiche Mann und der arme Lazarus, das ist die Welt, in der wir leben. Und die Gläubigen, die Masse, die Menge, sind arme Lazarus. Die leben nur von dem Brotsamen, was von des reichen Tisch fallen. 1% der Weltbevölkerung haben so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Das ist so reich, diese Milliardäre, die schießen wie Pilze aus dem Boden. Warum? Und wieso? Aber wenn es um die Ewigkeit geht, sind sie alle gleich. Und dann ist die Frage, wo verbringt man die Ewigkeit? Denk an den reichen Mann. Ich leide Pein. Ja gut, du hast in diesem Leben das Gute empfangen. Du hast herrliche Tage gelebt, dich in Purpur gekleidet. Und du hast ein bisschen paar Krümel dem da runtergeworfen, diesem armen Lazarus. Deine Hunde leckten seine Wunden. Aber eines Tages werden die Rollen vertauscht. Und ich sage, der Tag X kommt, wo die Rollen vertauscht werden, wo der Arme der Reiche ist und der Reiche der Arme. Der Tag wird kommen, weil Gott einen Tag gesetzt hat, wo er die Welt richten wird. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Meinen geringsten Brüdern und Schwestern. Wir haben von Gott einen Funken Feuer bekommen, das göttliche Feuer des Heiligen Geist. Und der Heilige Geist verherrlicht Jesus in uns. Und darauf kommt es an, wie viel Jesus von Jesus hast du, habe ich in mir gehabt. Gott sorgt für dein Recht, ist mein Thema. Was dir hier nicht gegeben wurde, jetzt halte ich fest, was dir hier nicht gegeben wurde, was du hier nicht erlebt hast, was man dir hier vorenthalten hat, das wird dir Gott verschaffen. Und ich denke an die Geschichte, als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen. Da hat Gott noch etwas ganz Verrücktes gemacht. Geh zu den ägyptischen Leuten und sag ihnen, leiht uns goldene Armringe und was weiß ich, Spangen und was, Schmuck, leiht uns Goldschmuck, Silberschmuck und andere Schmuckgegenstände, denn wir gehen Gott anzubeten. Es sieht aus wie Diebstahl. Und aus der ägyptischen Regierung hat jemand den Staat Israel angezeigt, sie müssen wieder gut machen und sie müssen das bezahlen, was sie mitgenommen haben aus Ägypten. Einige x Milliarden Dollar Wiedergutmachung zahlen an Ägypten. Aber Gott hat ihnen gesagt, ja, das war kein Diebstahl. Gott sagt, ihr habt umsonst gearbeitet als Sklaven, umsonst wurde die ausgepeitscht, umsonst habt ihr euch eingesetzt und ihr habt es verdient. Glaub mir, du hast mehr verdient, als was du bekommst. Du hast gelebt für Gott. Du hast gelebt, du hast ja dem Herrn vertraut. Und man hat dir so viel vorenthalten, dich betrogen, nach Strich und Farben. Lukas Kapitel 16, Vers 8. 18, Vers 6. Merkt euch gut, sagt der Herr, was dieser korrupte Richter hier sagte. Wird Gott nicht selbst erst recht seinen Auserwählten zu Hilfe kommen, wenn sie ihm Tag und Nacht anflehen? Er wird nicht zögern. Und ich versichere euch, sagt der Herr Jesus, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Aber wird das Menschensohn, wenn er kommt, Glauben finden, Treue finden, wird er das finden? Und genau das ist, Gott wird Recht verschaffen, aber er sucht Treue. Die treu sind in dem, wo sie stehen, was sie machen. Die auf Gottes Hilfe warten, die nicht auf die Belohnung der Anerkennung heilig sprechen, selig sprechen, davon Papst erwarten oder sonst irgendjemand. Vergiss das alles. Das nützt doch niemand. Nützt doch niemand. Die müssen alle sterben. Was nützt es, wenn ich selig gesprochen bin? Das weiß ich gar nicht mehr, was er da unten gemacht hat für mich. Also, und dann ein Heiligsprechen geschieht in der katholischen Kirche, wenn du drei Wunder vollbracht hast. Und dann suchen sie keinen Verfluss und Wunder vollbracht. Aber wenn ich mein Leben anschaue, mein ganzes Leben ist ein Wunder. Halleluja. Weißt du, Gott hat durchgeholfen und da habe ich jemandem geholfen. Ich musste nicht helfen. Die zweite Meile. Ich musste sie nicht gehen. Aber ich tue es trotzdem aus Vergnügen, auch wenn es nichts bringt. Und dann der Tod. Und Gott ist der, uns dann prüft und nachguckt, was wir tun können. Hier sind wir alle gleich. Nicht vor dem Gesetz. Da kann man sich freikaufen. Aber vor Gott sind wir alle gleich. Vor Gott. Und vom Tod kannst du dich nicht freikaufen. Kannst nicht sagen, lieber Tod, ich zahle dir das und das, bitte verschon mich. Wir sind Gott ausgeliefert. Das Buch Hiob, eines der wichtigsten Bücher, was wir kennen. Es geht auch dort sehr viel um Leid und um die Endzeit. Und ist eine ganz mächtige Erzählung, wie der Mensch mit Leid fertig wird. Und da heißt es, wer treu ist bis zum Schluss, wer treu bleibt, der wird den Lohn bekommen. Und das bezieht sich dann wieder auf das letzte Buch der Bibel. Hiob ist eines der ältesten Bücher und die Offenbarung ist eines der letzten Bücher des Neuen Testaments für uns. Offenbarung 2, Vers 10. Da heißt es, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Macht ihr bereit. Legt ihr dicken Mantel an. Damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein. 10 Tage. Weißt du, 10 ist eine überschaubare Zahl, das kannst du an den Händen abzählen. 10 Tage. Und dann heißt es, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Also, die meisten Leute haben Angst vor Leiden, aber das gehört zum Leben. Das gehört zum Leben. Und einfach, wenn du Gott vertraust, du musst das durchmachen. Satan begehrt euer, heißt es ja von den Aposteln einmal. Und hier, Hiob, da wurde angeklagt. Ja, sowieso. Der Gemeindesredner, fürchte dich nicht. Ihr werdet leiden. Ihr werdet Probleme haben. Und Satan wird diese Leiden verursachen. Dieses ungerechte System. Gott sorgt für dein Recht. Wir müssen uns nur Gott unterwerfen. Das ist diese Logik, dieses Praktische, was wir tun können. Wir müssen uns nur Gott anpassen und sagen, ja, Herr, du hast recht. Die Dinge sind so. Ich muss jetzt mal die Zähne zusammenbeißen, hart sein und Augen zumachen und durch. Und dann heißt es in Jakobus 4, Vers 7, und dann, wenn ihr euch Gott untergeordnet habt, widersteht dem Teufel fest im Glauben. Und Gott wird Recht schaffen. Der Teufel hat kein Recht. Weißt du, er hat kein Recht. Und du darfst, wenn du ein Kind Gottes bist, darfst dem Teufel kein Recht geben. Es ist nichts mehr Verdammliches an dir durch Jesus Christus. Auch im Fall Hiobs, wenn wir dort anschauen, Hiob 1, Vers 8. Weißt du, der Teufel sucht immer irgendwo nach Haaren der Suppe, wo er einen anklagen kann, wo er sie einhaken kann. Satan antwortet immer wieder eine anklagende Antwort. Ja, Gott. Und dann versucht er, und er kann nur das Materielle angreifen, aber er kann die Seele nicht angreifen. Deshalb ist so wichtig, tu was für deine Seele. Wir tun so viel für unseren Körper. Aber Hiob kann sich vor Gott stellen und sagen, Herr, du weißt es, du kennst mich. Und Gott verteidigt ihn. Tastet es seine Seele nicht an. Und das ist dieses Rechtschaffen Gottes. Und der kleine Hiob, dieser kleine Junge, der weiß gar nicht, was mit ihm passiert. Warum werde ich so gebeutelt? Warum werde ich hin und her geschleudert? Was ist mit mir los? Der sieht nicht, was hinter dem Vorhang alles passiert. Wie der Teufel an den Rein zerrt. Er merkt es gar nicht, was da gespielt wird. Hiob sieht nicht, was hinter den Kulissen passiert. Und du siehst auch nicht, was hinter den Kulissen deines Lebens passiert. Das siehst du nicht. Und deshalb diese Politik, deshalb diese Religion und alles, was so passiert um dich herum. Du denkst, Zufall, Schicksal oder was auch für Dinge du nennen möchtest. Das ist kein Zufall und kein Schicksal. Das ist Absicht. Und zwar satanische Absicht. Um dich fertig zu machen, dich von Gott wegzubringen und so weiter. Aber ich sage dir eines, hier wurde von Gott durchgetragen und Gott hat ihn entschädigt und Gott hat bei ihm alles wieder gut gemacht. Und das ist die gute Botschaft, die ich habe. Es hat wieder gut gemacht. Er hat alles doppelt bekommen. Stell dir mal vor. Und doppelt, das ist kein Begriff für uns. Weißt du, was hat Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt, als Petrus mal mit ihm sprach und Herr, und was wird uns dafür? Dann sagt Jesus, 100-fältig und das ewige Leben noch dazu. Also, das, was du hier aufgibst, um Jesu willen, das kriegst du in der Ewigkeit 100-fältig wieder. Rechne das aus. 100-fältig. Wenn du eine Familie aufgibst, kriegst du 100-fältige Familie. Mit 100 Kindern. Mit 100 Personen. Du wirst reich gesegnet. Und das ewige Leben noch hinzu. Kannst du es vorstellen? Kannst du es ausmalen? Und Gott wird alles wieder gut machen. So wie die Israeliten. Sie haben nicht umsonst gearbeitet. Wer hier für Gott lebt, wer hier für Gott arbeitet, wer hier an Jesus Christus glaubt, der lebt nicht umsonst. Gott ist immer gerecht. Auch wenn er uns durch viel Leid und Elend führt, Gott ist gerecht. Die meisten Leute, die in der Welt leiden, sind böse auf Gott, beschuldigt. beschuldigen Gott für ihr Leiden und sagen, warum lässt du mir zu? Und andere, besonders die Heiligen, die Frommen, die Gerechten und so weiter, die fangen an, ja, Gott zu beschuldigen. Gott, ich diene doch dir, ich vertraue dir, ich liebe dich und ich muss durch die Hölle gehen. Denk an die drei Jünglinge. Der Ofen wurde sogar 7-mal heißer gemacht. Würdest du auch so tapfer stehen wie einer der drei Jungs? Wir werden unsere Knie nicht beugen. Daniel, ich werde mein Fenster aufmachen und zu meinem Gott rufen. Ich werde mir nicht verbieten lassen. Das ist ziviler Ungehorsam. Verstehst du? Alle fallen runter. Alle gehen auf die Knie. Alle sagen Amen, 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 Amen. Nein, diese drei Jungs stehen. Die bewegen sich. Sind sie erstarrt? Ihnen wäre erstarrt wahrscheinlich. Gelähmt, aber die bleiben stehen. Wir werden nicht niederfallen. Du kannst deine Musik aufspielen lassen, so viel du willst. Und so laut wie du willst. Wir werden nicht niederfallen. Ziviler Ungehorsam. Weißt du, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist der Schlüssel. Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Gott wird Recht schaffen. Konnte Gott dich bewahren, Daniel, vor diesen Biestern, diesen Löwen? Weißt du, der Satan, der wütet, der will die Heiligen kaputt machen. Deshalb, Daniel wurden Gesetze erlassen. Allein um Daniel fix und fertig zu machen, um ihn zu ruinieren. Gesetze anlassen. So, wenn wir Hiob lesen und die Offenbarung lesen und so weiter, dann sehen wir, was Gott tut. Er erlaubt Satan, er hat die freie Hand. Mach, aber du wirst sehen, mein Hiob glaubt, mein Hiob ist treu, mein Hiob vertraut dem Herrn. Und er hat es durchgehalten, bis zum Schluss. Sogar als seine Frau kam, sagt doch deinem Gott ab, guck mal, wir haben jetzt alles verloren, wir sind jetzt pleite, mit uns geht sowieso bergab in den Abgrund. Und er sagt, nein, ich werde nicht absagen. Auch den Gefühlen widerstehen und widersprechen. Satan kann ohne Erlaubnis nichts tun. Wir müssen also den bösen Mächten in keiner Weise nachgeben und sagen, nein, ich werde nicht meine Knie beugen, ich werde nicht aufhören mit meinem Beten, ich werde nicht aufhören mit dem und dem, wenn es ums Gott geht. Und wir werden nicht lassen, von dem Namen Jesus zu reden, nur weil es euch nicht passt. Wir lassen uns nicht verbieten, uns Maulkorb aufbinden. Gott sorgt erst für unser Recht, wenn wir Gott verstanden haben. Es kostete dem Hiob 39 Kapitel, um zu entdecken, dass Stolz und Selbstgerechtigkeit einen nicht weiterbringen. Und auch seine Freunde, 39 Kapitel, seine Tröster, die mussten aufhören mit diesem ganzen Erzählen deshalb und darum und so. Gott schafft seinen Auserwählten Recht, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Ruf zu dem Herrn, sei treu. Du weißt da ganz genau, wo du herkommst, wer du bist und wo Gott dich hinführt. Und der Herr wusste beim Hiob, er wird nichts Unrechtes tun. Er wird in diesem Elend, in dieser Schwierigkeit, er wird mir treu bleiben. Auch wenn er verletzt und verwundet wird, er wird zu mir halten. Auch wenn er alles verliert und Gott sieht. Gott sieht, wie du über deine Widersacher triumphierst. Und genau in den Schwierigkeiten müssen wir lernen und beweisen, ich triumphiere. Ich verlasse mich auf Gott und Gott bringt mich durch. Und Gott bringt seine Kinder durch. Und Gott sieht, wie seine Kinder hier in dieser Welt verspottet werden. Wie sie, was sie hier durchmachen müssen. Er sieht die Schmerzen, die sie empfinden. Wie machtlos sie sind. Wie wehrlos sie sind. In Lukas Kapitel 21, Vers 36 heißt es, bleibt wach. Bleibt wach. Und hört nicht auf zu beten. Das ist alles, was du kannst. Bleibt wach. Und hört auf nicht zu beten, damit ihr alles, was ihr noch, so, was noch auf euch zukommt, durchstehen könnt. Und zuversichtlich vor dem Menschensohn treten könnt. Bleibt wach. Und hört nicht auf zu beten. Bis ihr vor Gott steht. Du musst nicht dich verteidigen und kämpfen. Ich muss für mein Recht sorgen. Du solltest. Wenn du kannst. Aber bleib wach und bete. Bleib nüchtern. Bleib auf der Hut. Pass auf. Weißt du, wenn wir wachen, wir sehen immer den Anfang. Wir sehen immer den Anfang, was kommt. Und wenn wir beten, sehen wir das Ende. Wir beten vom Ende, vom Triumph, vom Sieg, vom Ziel her. Am Anfang, Da sehen wir nur den Triumph des Feindes, die Not, die Probleme, die Schwierigkeiten, die Hindernisse. Wenn wir anfangen, wach zu sein, wir machen die Augen, wo bin ich denn? So viel Ungerechtigkeit, so viel Elend, so viel Tränen, so viel Blut, so viel Leichen. Und wenn wir beten, wachet und betet, und wenn wir beten, sehen wir die Lösung, sehen wir die Antwort, die Resultate. Dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Macht. Wir sehen die Hilfe, wir sehen die Wunder, wir sehen den Sieg Gottes, wir sehen den Segen und die Segnungen des Herrn. Also wachet und betet. Der Herrschaft recht. Einfach weiterbeten, einfach Gott vertrauen. In 1. Chroniker Kapitel 16, Vers 11, da heißt es, geht zum Herrn, denn er ist mächtig und sucht seine Nähe zu aller Zeit. Geht zu dem Herrn und sucht ihn zu aller Zeit, nicht nur, wenn es schlecht ist. Weißt du, wir beten erst, wenn der Karren verfahren ist, wenn es nicht mehr läuft. Sucht den Herrn fortlaufend, andauernd, wegen allem. So wie die Witwe, die bedrängte den Richter, bedränge deinen Gott und sag, Herr, wann schaffst du Recht den Auserwählten? Du bist allein fähig, der hier Recht schaffen kann. Sitz Gott in die Ohren. Und Gott, hör dir zu, in sein Ohr kannst du jammern. Psalm 119, Vers 164, sehr langes Psalm. Da heißt es, ich preise dich siebenmal am Tag für das, was du tust, Herr. Ich preise dich siebenmal am Tag in deiner Not, in deiner Ungerechtigkeit, in dieser Situation, in der du steckst. Preise Gott siebenmal am Tag. Siebenmal. Ich preise dich siebenmal am Tag dafür, dass du, Herr, stets gerecht entscheidest, dass du gerecht urteilst. So steht es in diesem Psalm. Wenn wir Gott preisen, entscheidet er sich gerecht. Entscheidet sich für dich und sagt, mein Kind, sei getrost. Es wird alles gut werden. Mach die Augen zu und schlafe. Ja, so simpel ist es. Schau nicht auf deine Schwachheit, mein Kind. Schau nicht auf deine Schwierigkeiten. Schau nicht auf deine Probleme. Sei ruhig, ich bin da. Und solange ich da bin, musst du nichts befürchten. Schau nicht auf dein Leid, was du da durchmachst. Es ist nur zeitlich, es ist begrenzt, es sind ein paar Minuten, nur ein paar Meilen, du bist zu Hause, daheim. Schau nicht auf deinen Mangel, was du nicht hast. Schau nicht auf deine Widersacher, die dich umbringen und bedrängen. Schau nicht auf deine Not, die dich so runterzieht und runterdrückt. Schau nicht auf deine Krankheit. Oh Gott. Noch niemand ist gesund geworden, wenn er über die Krankheit gesprochen hat. Hast du es gemerkt? Da ist noch niemand gesund geworden. Weißt du, preise Gott. Und sag der Krankheit und Probleme und so weiter, wie groß dein Gott ist. Gott regiert die Erde, die Welt, die Geschichte. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist allem überlegen. Er hat alle Macht über deine Feinde. Im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Gott schafft Recht. Und macht wieder alles gut. Du musst dich nicht erschüttern und lassen. Weißt du, wenn du erschüttert wirst, wirst du gleich verbittert. Fängst an zu murren, fühlst deine Ohnmacht. Sagst, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, lass mich sterben. Jesaja Kapitel 40, Vers 27. Wir sprechen oft, so wie die Israeliten hier. Herr, bekümmere dich nicht, wie es uns geht, was du uns zulässt, was für ein Unrecht mit uns geschieht. Siehst du das nicht, Herr? Merkst du es nicht? Also, alle Leute, alle Christen, alle Menschen haben irgendwo mal zu Gott geschrien. Siehst du nicht, Herr? Es sieht so aus und man hat den Eindruck, dass der Feind siegen würde, das ist das Erste, wenn du aufwachst. Ach, das sind so viele bei uns. Aber wenn du anfängst zu beten, siehst du die Ergebnisse? Herr, siehst du es nicht? Und dann heißt es hier weiter. Habt ihr nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist noch auf dem Thron. Und da heißt es weiter, er wird nicht müde, seine Kraft lässt nicht nach, seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Jesaja 40, Vers 29. Und er gibt den Müden Kraft und den Schwachen Stärke. Zacharja Kapitel 12, Vers 8. Wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwendet, dann heißt es hier, dann wird der Schwächste so stark werden wie David. Dann wird der Schwächste von uns so stark werden wie David. Und David war schon stark. Und Sie werden wieder stehen an der Spitze. Und der Herr wird streiten und kämpfen und vorangehen. Wer dem Herrn vertraut, der wird stark wie der David. Stark wie ein Riese. Und Gott macht alles wieder gut. Vertraue einfach ihm und rechne mit ihm. Und das, was die Heilige Schrift und der Heilige Geist erreichen möchte, ist, dass du einfach in Gott ruhst. Ruhst von deinem Plage, von deinem Mühsal und so weiter. Es wird alles recht werden. Und zwar so gut, dass ich nur staunen werde. Dass wir sagen werden, lieber Gott, wie hast du das gemacht? Wie hast du das angestellt? Das Beste ist dabei rausgekommen, das Optimalste. Also, der Engel des Herrn wird für dich kämpfen, an der Spitze vorangehen und für dich streiten. Ruhe in Gott, sei ganz ruhig. Lass die Dinge ankommen. Der Herr sorgt für dein Recht. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du für uns sorgst, dass du bekümmert bist um deine Kinder und dass du jedem Gläubigen helfen willst, dass du jedes Kind Gottes stärken möchtest. Halleluja. Auch jetzt, wenn die Menschen uns zuhören und die Predigt hier hören, hilft, dass sie verstehen. Keiner wird von Gott verlassen. Keiner wird in den Stich gelassen. Keiner wird zu Schanden werden. Herr, ich danke dir für deine große Treue. Du stehst zu deinen Kindern und du lügst nicht, Herr. Du lügst nicht. Das, was du versprichst, das tust du auch. Und das ist Gnade. Einfach Gnade. Wir können es nicht einfordern, aber wir verlassen uns davon. Wir leben in dieser Richtung. Der Herr ist mit uns. Gott mit uns. Unsere Losung. Halleluja. Amen.